Deutschlandfunk.
Das war der Tag.
Am Mikrofon für Sie bis Mitternacht Daniel Heinrich. Die angespannte Lage zwischen den USA und dem Iran ist das erste Thema in dieser Sendung. Ich habe mit dem Amerika-Experten Bastian Hermisson über die innenpolitische Situation vor allem in den USA gesprochen. Das volle Interview in wenigen Minuten. Die Bundesregierung war bei der Reform der Grundsteuer unter enormem Zeitdruck gestanden. Nun hat die Große Koalition in Berlin einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Das ist ein weiteres Thema in dieser Sendung. Tausende Jugendliche haben sich in Aachen an einem Protest für Klimaschutz beteiligt. Nach Angaben der Bewegung Fridays for Future war es der erste internationale Klimastreik. Menschen aus 17 Ländern waren zusammengekommen. Auch dies ein Thema dieser Sendung, an deren Ende wie immer um kurz vor Mitternacht die Presseschau steht. Auch dort unter anderem Thema die angespannte Lage zwischen den USA und dem Iran. Und damit wollen wir auch einsteigen. Cocked and loaded sei das Militär gewesen, twitterte Donald Trump mit anderen Worten. Also alles war vorbereitet, nur der endgültige Befehl des Präsidenten fehlte für einen US-Militärschlag gegen den Iran. Doch den zog Trump kurz vor dem Angriff zurück. Die endgültige Eskalation im Nahen Osten ist vorerst abgewendet. Doch die Gefahr, dass der mit dem nächsten kleinen Funken endgültig das Pulverfass hochgehen lässt, bleibt unverändert hoch. Über die Reaktionen am Tag nach dem beinahe Militärschlag berichtet aus Washington Philipp May.
Was ist da los im Weißen Haus? Ein Präsident, der zuerst sein Okay für einen Militärschlag gibt und dann Minuten vor dem Angriff seinen Befehl doch wieder zurückzieht. Offenbar, weil ihm vom Militär die Konsequenzen vor Augen geführt werden. Am Morgen erklärte sich Donald Trump bereits auf Twitter. Mittags wiederholte er seine Version noch einmal in einem Interview mit dem Fernsehsender NBC. Sie haben eine unbemannte Drohne oder Flugzeug oder wie immer man es auch nennen will, abgeschossen. Und wir hätten dann im Gegenzug 150 Menschen getötet. Wahrscheinlich nur eine halbe Stunde, nachdem ich den Befehl zum Losschlagen gegeben hätte. Das hat mir nicht gefallen. Ich fand es unverhältnismäßig. Auf Seiten der oppositionellen Demokraten schwankt man ob der Ausführungen Trumps zwischen Erleichterung und Fassungslosigkeit. Sie sei erleichtert, dass der Präsident von der Entscheidung zur weiteren Eskalation absah, sagte die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi.
That amount of collateral damage would be very provocative, and I'm glad the president did not take that.
Ein Schlag dieser Größenordnung wäre eine Provokation für den Iran gewesen, so die hochrangigste Demokratin, die Trump nochmals dazu aufforderte, den Kongress mit einzubeziehen. Pelosis Fraktionskollege Anthony Brown pflichtete ihr bei, dass Trump am Ende richtig gehandelt habe und fügte noch ein großes Aber hinzu. Aber es zeigt vor allem, dass unsere oberste Kommandostelle nicht funktioniert. Dass diese Entscheidung 10 Minuten vor einem potenziellen Schlag gegen den Iran getroffen wird, zeigt ein kaputtes System und einen Mangel an Verständnis bei unserem Oberbefehlshaber, dem Präsidenten. Uneinigkeit dagegen bei den Republikanern. Die Kongressabgeordnete Liz Cheney sprach in einer Radiosendung von einem ernsthaften Fehler, nicht auf die iranische Provokation zu reagieren. Matt Gaetz, ebenfalls im Kongress, erinnerte allerdings daran, dass Trump keinesfalls bereit sei, den nächsten unfokussierten, nicht verfassungsgemäßen Endloskrieg im Mittleren Osten vom Zaun zu brechen, um einen Regime-Change herbeizuführen.
The president is not eager to lurch into another Middle Eastern regime change, endless, unfocused, unconstitutional war.
Trump sei als eine neue Art von Republikaner angetreten, führte Gaetz weiter aus. Einer, der Kriege beendet und nicht startet.
President Trump ran as a very different kind of Republican, somebody who wanted to end wars, not start them.
Doch offensichtlich ist Trump zum Spielball zweier Fraktionen in seiner Regierung geworden. Zum einen die Falken wie Sicherheitsberater John Bolton und Außenminister Michael Pompeo, die den Regime-Change mehr oder weniger offen vorantreiben. Zum anderen das Militär und die Militärexperten, die in Trumps Beraterkreis noch übrig sind, die von einem unüberschaubaren Konflikt in der Golfregion abraten. Der Präsident versucht derweil offenbar, Entspannungssignale in Richtung Iran zu senden. Er sei zu direkten Gesprächen bereit, sagte er nach Medienberichten in einem voraufgezeichneten Interview mit dem Sender NBC. Aus dem Iran selbst meldete sich der Kommandeur der Luftwaffe und erklärte, man hätte auch die Möglichkeit gehabt, ein bemanntes US-Aufklärungsflugzeug abzuschießen, habe sich aber auf die Drohne beschränkt, um den USA eine Warnung zu erteilen.
US-Präsident Donald Trump hat einen Militärschlag gegen den Iran nach eigenen Angaben wegen der befürchteten Todesopfer in letzter Minute gestoppt. Aus Washington berichtete Philipp May. Bastian Hermesson ist am Telefon, er ist der Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Heinrich.
Ein Angriff der USA in letzter Sekunde wohl abgebrochen, das sagt der US-Präsident. Glauben Sie Donald Trump?
Zumindest hat es gestern keinen Militärschlag gegeben. Und nach allem, was wir bis jetzt hören, ist diesmal die Version aus dem Weißen Haus auch relativ glaubwürdig. Die wankelmütige Reaktion, er hat ja zunächst einen Militärschlag genehmigt und dann wieder zurückgezogen, zeigt aber auch, in welche Sackgasse sich Donald Trump da reinmanövriert hat. Mit seinem einseitigen Ausstieg aus dem Nuklearabkommen mit dem Iran und mit den Wirtschaftssanktionen gegen den Iran, in beiden Fällen ohne Plan, welche politische Lösung sich daraus ergibt. Und er hat es jetzt dennoch mit einer hausgemachten Eskalation zu tun und kann nur noch zwischen Optionen wählen, die ihm beide eigentlich nicht passen.
Und dann hat er gestern Abend festgestellt, hoppla, jetzt bin ich in einer Situation, wo ich nicht mehr rauskomme?
Genau das. Und er hat sich letztlich dann dafür entschieden, erstmal nicht zu reagieren, mit dem Risiko, unglaubwürdig und schwach zu wirken, eventuell auch Iran zu weiteren Nadelstichen zu ermutigen. Aber seine Abwägung auch aus innenpolitischen Gründen war offensichtlich, dass eine Eskalation bis hin zu einem Krieg das Letzte ist, was er innenpolitisch im Moment gebrauchen kann.
Trump hat immer wieder betont in der Vergangenheit, die US-Truppen raus aus dieser Konfliktregion zu holen, weniger Soldaten dort zu lassen. Nun also diese Eskalationsspirale, wie passt das denn für Sie zusammen?
Für Donald Trump war die Ankündigung, Truppen aus aller Welt zurückzuziehen in die USA, vor allem aber auch aus dem Nahen Mittleren Osten, ganz wahlentscheidend. Das war für ihn auch eine Lehre des Obama-Wahlsieges, der seinerzeit ja auch schon mit dem Hinweis, er reduziert die Truppenpräsenz im Nahen Mittleren Osten, dass das für ihn mit ein Erfolgsrezept für seinen eigenen Wahlsieg war. Deswegen hat er immer wieder in den letzten Jahren gesagt, mit mir gibt es keine militärischen Abenteuer im Nahen und Mittleren Osten. Gleichzeitig ist er früh in seiner Präsidentschaft vorgeprescht, hat das Iran-Abkommen einseitig gekündigt und eine Politik ganz harter Wirtschaftssanktionen gegen den Iran gefahren. Was wir jetzt von iranischer Seite erleben, ist eine gewisse Eskalation aufgrund dieses Vorgehens der USA und in Reaktion darauf. Und das ist genau die Sackgasse, in der Trump jetzt steckt. Seine eigene Politik ist mit dafür verantwortlich, dass er jetzt bis hin zu einer militärischen Eskalation in einer schwierigen Lage ist. Und gleichzeitig ist für ihn das Prinzip, eigentlich keinen Krieg im Nahen Mittleren Osten anfangen zu wollen, ein politisch entscheidendes Prinzip, vor allem für seinen Wahlkampf.
Er hat wie so häufig zu Twitter gegriffen und dort auch die potenziellen Toten und Verletzten eines Militärschlags ins Spiel gebracht und hat davon gesprochen, dass diese in keinem Verhältnis zu einem Abschuss einer Drohne stehen würden. Kann man jetzt davon sprechen, dass Donald Trump vielleicht seine abwägende oder seine diplomatische Seite doch noch entdeckt hat?
So weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber nach eigenen Angaben von Donald Trump ist es wohl in der Tat so, dass in letzter Minute gestern Abend im Weißen Haus ein General ihn darauf hingewiesen hat, wie viel Todesopfer solcher Militärschlag zur Folge haben kann und ihn damit umgestimmt hat. Was ich bedenkenswerter finde an der Sache ist, dass vorher anscheinend niemand zur Sprache gebracht hat, wie viele Todesopfer dieser Militärschlag haben könnte. Und das sagt einiges über die Dominanz der Befürworter einer militärischen Eskalation im Weißen Haus aus.
Wer sind die?
Es gibt etliche starke Kräfte in der Regierung, die einen Militärschlag gegen den Iran schon seit längerem unterstützen. Das ist zuvorderst der nationale Sicherheitsberater John Bolton, der schon unter George W. Bush einer der stärksten Befürworter des Irakkriegs war und wiederholt von Regimewandel im Iran gesprochen hat. Dazu gehört auch der Außenminister Mike Pompeo und die Chefin der CIA, Gina Haspel. Und auch Mike Pence, der Vizepräsident, hat sich angeblich gestern für einen Militärschlag ausgesprochen in dieser Runde. Deswegen, wie gesagt, die mäßigenden Kräfte sind begrenzt und die andere Seite hat derzeit, was die Berater angeht, anscheinend deutlich Oberwasser.
Naiv vielleicht gefragt, aber warum könnte man Interesse an einer Eskalation haben?
Da gibt es unterschiedliche Beweglagen. Da gibt es eine Gruppe von alten Neokonservativen, die den Irakkrieg damals maßgeblich vorangetrieben haben und immer noch glauben, sie könnten den Nahen Mittleren Osten in Hinsicht im amerikanischen Interesse neu ordnen, auch durch militärische Mittel. Dann gibt es aber auch Motivationen von Gruppen, gesellschaftlichen Gruppen und politischen Gruppen, denen die Sicherheit und Existenz Israels besonders bedeutsam ist und die glauben, lieber frühzeitig gegen den Iran militärisch vorzugehen, als in ein paar Jahren, wenn der Iran möglicherweise über eine Atombombe verfügt. Und ein weiteres Argument, was einige vorbringen, ist zu sagen, wenn man nicht reagiert, kann gerade das zu einer weiteren Eskalation beitragen und den Iran ermutigen, selbst die Situation weiter zu eskalieren. Das heißt, eine Militäraktion, in diesem Fall gestern, hätte nach dieser Variante auch deeskalierend wirken können, um dem Iran zu zeigen, hier ist eine rote Grenze, nicht weiter.
Und diese Kräfte glauben, dass trotz des offensichtlichen Chaoses, das entstanden ist in den vergangenen Jahren, auch durch amerikanische Militäreinsätze dort?
Das scheint so zu sein. Manche Personen, Institutionen scheinen ja nicht besonders belehrbar zu sein. Oder daran zu glauben, dass eine neue Politik der militärischen Härte, auch gegebenenfalls des unilateralen Vorgehens, also ohne Rücksicht auf Verbündete, jetzt den Erfolg bringen kann. Man muss dazu sagen, die harte Politik der Wirtschaftssanktionen der letzten Jahre unter Donald Trump hat tatsächlich auch dazu geführt, dass das iranische Regime deutlich geschwächt wurde und unter starkem Druck steht. Das Problem ist, was dabei fehlt, ist weiterhin ein Weg für den Iran selbst, aus der Lage rauszukommen. Es geht für das dortige Regime ja auch ums Überleben letztlich. Und darauf hat die Politik von Donald Trump und auch dieser Falken, nenne ich sie mal, bis jetzt keinerlei Antwort gegeben.
Wie spiegelt sich denn dieses ganze Zusammenspiel dieser Kräfte, nenne ich sie jetzt einfach mal, in der amerikanischen Öffentlichkeit, genauer in den Medien wieder? Also wie wird berichtet?
Das ist derzeit sehr divers, so wie die Medienlandschaft hier auch sehr divers ist. Der rechtskonservative Haus- und Hof-Fernsehsender Fox News für Donald Trump hat heute etliche kritische Berichte zur Entscheidung von Donald Trump gehabt, eben nicht militärisch einzugreifen an dieser Stelle. Das heißt, da trommeln auch einige nach stärkeren militärischen Reaktionen auf den Iran. In anderen Medien sieht das wiederum ganz anders aus, wo mit großer Besorgnis schon in den letzten Wochen immer wieder auf eine mögliche Eskalation hingewiesen wird, weil gesagt wird, selbst wenn es einen Krieg geben sollte, was ist denn ein Ausgangsszenario eines Krieges? Was ist denn der Plan für den Tag nach Ende von Militärschlägen? Und da gibt es weiterhin keine überzeugenden Antworten darauf. Das heißt, es ist ein sehr gemischtes Bild.
Ja, wie ist denn die Lage? Also so kontrovers sie sich darstellt, wie kommt denn eine US-Administration jetzt wieder raus?
Es gibt wenig belastbare Umfragen in der Öffentlichkeit, wie das dort gesehen wird. Die einzigen, die ich heute gesehen habe, haben gezeigt, dass eine breite Mehrheit der republikanischen Wähler Militärschläge derzeit befürworten würde. Darauf würde ich aber nicht allzu viel geben, denn es ist leicht, Begeisterung für Militärschläge bei Republikanern zu wecken, aber schwieriger, diese Unterstützung aufrechtzuerhalten, wenn unklar ist, wohin das führen soll und wenn die ersten Leichensäcke nach Hause kommen. Es gibt in den USA immer noch eine große Kriegsmüdigkeit insgesamt, nach 18 Jahren Afghanistan-Krieg und 16 Jahren Irak-Krieg und keine spürbare Sehnsucht danach, eine umfassende Militäraktion im Nahen Mittleren Osten zu starten. Und der einzige Weg, der daraus weist, ist letztlich eine diplomatische Offensive. Trump hat mehrmals gesagt, dass er bereit ist, mit dem Iran in direkte Verhandlungen zu gehen, hat Gesprächsangebote gemacht. Das Problem auch hier, was der Inhalt dieser Gespräche sein soll und wie solche Gespräche auch mit Angeboten an den Iran einhergehen können, die die dortigen politischen Interessenslagen in Betracht nehmen, dazu haben wir bislang überhaupt nichts gehört.
Bastian Hermisson von der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Ganz lieben Dank.
Danke Ihnen.
Klima, Finanzen, Russland. Eigentlich hat die Europäische Union genügend Baustellen vor der Brust. Beim aktuellen Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs stand allerdings die Besetzung der EU-Top-Jobs im Mittelpunkt. Nach diesem Gipfel in Brüssel lässt sich nun sagen, die Fronten bei der Besetzung der Spitzenjobs in der EU sind verhärtet. Die Hauptakteure blockieren sich gegenseitig. Volker Fintermer.
Der scheidende Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker war wohl der Einzige, der nach diesem Gipfeltreffen einige Lacher auf seiner Seite hatte, als er am frühen Morgen nach den schwierigen Gesprächen über das künftige Personal an der Spitze der EU-Kommission erklärte:
J'ai noté avec beaucoup d'amusement qu'il est très difficile de me remplacer.
Ich habe mit viel Vergnügen festgestellt, wie schwer es ist, mich zu ersetzen. Doch die Lacher überdeckten natürlich auch, dass sich die 28 Staats- und Regierungschefs bei ihrem ersten Anlauf in dieser Frage festgefahren hatten und dass jetzt absehbar keiner der bisherigen Spitzenkandidaten, also weder Manfred Weber noch Franz Timmermans, die nötige Zustimmung von Rat und Parlament bekommen würde, selbst wenn die jeweiligen politischen Lager, die konservative Europäische Volkspartei wie die europäischen Sozialdemokraten, sie jetzt zum Abschied noch einmal hochhalten.
Also für mich steht jetzt erstmal das Konsultationsergebnis von Donald Tusk fest, dass keiner dieser Spitzenkandidaten eine Mehrheit im Europäischen Rat hat. Und ich sehe im Augenblick nicht, dass sich an dieser Feststellung etwas ändern kann,
erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie habe darüber auch schon mit Manfred Weber gesprochen, der nach dem Modell der Spitzenkandidaten eigentlich der Favorit für den Posten des EU-Kommissionspräsidenten gewesen wäre, aber dafür bislang auch keine Mehrheit im EU-Parlament zustande bringen konnte und dessen Anspruch vor allem beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron auf Ablehnung stieß, was sowohl mit der Person Weber als auch dem sogenannten Spitzenkandidatenprozess zu tun hat.
Ce système n'existe pas dans nos traités. Les traités sont clairs en la matière.
Dieses System existiert in unseren Verträgen nicht. Die Verträge sind an dieser Stelle eindeutig. Bis zu einem weiteren Sondergipfel am 30. Juni will man sich jetzt Zeit geben, um ein neues Personaltableau zu finden, das sowohl unter den Regierungschefs als auch im Parlament die nötige Zustimmung bekommen kann. Dabei geht es um den Posten des Präsidenten der EU-Kommission, der EU-Außenbeauftragten, dem Präsidenten des Europäischen Rates und in weiterer Ferne auch dem künftigen Präsidenten der Europäischen Zentralbank. Sie stehe jedenfalls für keinen dieser Jobs zur Verfügung, betonte Merkel, und das sollte so langsam auch mal respektiert werden. Und im Blick auf das angespannte Verhältnis zu Frankreich, betonte die Kanzlerin.
Ich möchte keine Entscheidung gegen Frankreich treffen und ich glaube, Frankreich möchte auch keine Entscheidung gegen Deutschland treffen. Und insofern müssen wir uns zusammenraufen.
Das aber muss schnell gehen. Die kommenden 8 Tage sollen die Lösung bringen. Nicht ganz so verfahren sind dagegen die Einigungen zur Eurozone und in der Klimapolitik, auch wenn man da jeweils nicht von einem Durchbruch sprechen kann. Macrons Idee eines Budgets für die Eurozone wurde in einer stark zurechtgestutzten Form angenommen und soll im EU-Haushalt angesiedelt, vor allem zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Angleichung der wirtschaftlichen Verhältnisse beitragen. Nicht aber als Geldreserve, die in Krisenzeiten angezapft werden könnte. Und in der Klimapolitik wollen bislang nur 24 der 28 Staaten dafür Sorge tragen, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden. Polen, Ungarn und Tschechien wollen aber noch länger an der Kohle als Primärenergieträger festhalten können. Von einem klimapolitischen Misserfolg wollte am Ende in Brüssel dennoch keiner sprechen.
Volker Fintermar berichtete. Um diesen Kompromiss hat die Bundesregierung lange gekämpft. Nun hat die Große Koalition in Berlin den Weg für die umstrittene Reform der Grundsteuer frei gemacht. Das Kabinett hat 3 Gesetzentwürfe heute von Finanzminister Olaf Scholz beschlossen. Die Entwürfe des SPD-Politikers sollen in der kommenden Woche dann in den Bundestag eingebracht werden. Sebastian Engelbrecht.
Die Einigung, die die Bundesregierung vermeldet, ist eigentlich keine. Denn aufgrund einer sogenannten Öffnungsklausel soll jedes Bundesland künftig die Grundsteuer nach seinen eigenen Kriterien erheben dürfen. Der Gesetzentwurf, den die Bundesregierung beschloss, erlaubt Bayern, die Grundsteuer je nach Größe des Grundstücks zu erheben. Auch Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg könnten sich für dieses Modell entscheiden. Zugleich können die übrigen Bundesländer andere Parameter zugrunde legen, die Bundesfinanzminister Olaf Scholz ursprünglich einheitlich einführen wollte. In den meisten Ländern werden künftig die Höhe der Miete, das Alter des Gebäudes und der Wert des Grundstücks über die zu zahlende Grundsteuer entscheiden. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt feiert die Einigung als Erfolg für Bayern.
Da haben wir uns zu 100% durchgesetzt. Die Länder können zukünftig vollumfänglich abweichen mit einer eigenen Gesetzgebung bei der Grundsteuer. Das ist für Bayern ganz besonders wichtig, weil wir das Modell vom Bundesfinanzminister für bürokratisch erachten und glauben, dass es auch zu Steuererhöhungen führt. Wir werden ein unbürokratisches Modell, ein Einfachsteuermodell machen, das nicht zu Steuererhöhungen führt und die Bürger nicht zusätzlich belasten wird.
Die Ministerien stimmten dem Gesetzentwurf im schriftlichen Umlaufverfahren zu, denn die Zeit drängt. Die Bundesregierung will das Gesetz noch vor der Sommerpause in erster Lesung durch den Bundestag bringen. Es soll noch in diesem Jahr in Kraft treten. Das hatte das Bundesverfassungsgericht gefordert, als es im April vergangenen Jahres die Vorschriften zur Grundsteuer für veraltet und verfassungswidrig erklärt hatte. Für die SPD begrüßte der kommissarische Bundesvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel den Kompromiss. Eine der wichtigsten Einnahmequellen für die Kommunen sei so für die kommenden Jahre gesichert.
Die Kuh ist damit vom Eis. Es sind immerhin fast 15 Milliarden, die weggefallen wären für die kommunale Daseinsvorsorge, wenn es bis zum Ende des Jahres keine Vereinbarung gegeben hat.
In der Summe werden die Steuerzahler durch die neu berechnete Grundsteuer nicht höher belastet. Allerdings werden manche Bürger künftig mehr, andere weniger als bisher zahlen müssen. Der Haken an der Einigung, die keine wirkliche Einigung ist, Voraussetzung für die Öffnungsklausel, die jedem Bundesland eine eigene Regelung der Grundsteuer erlaubt, ist eine Grundgesetzänderung. Dafür wird die Koalition im Bundestag auf die Zustimmung von Teilen der Opposition angewiesen sein. FDP-Chef Christian Lindner kündigte bereits an, dass seine Partei die Vorschläge der Großen Koalition zur Grundsteuerreform konstruktiv ansehen werde.
Aus Berlin der Bericht von Sebastian Engelbrecht. Transparente Sprechchöre reden. Die Teilnehmer der Fridays for Future Klimademo haben in Aachen heute ein schnelles Abschalten der Kohlekraftwerke und andere einschneidende Schritte zur Begrenzung des Klimawandels eingefordert. Vor allem im Blick künftige Generationen. Oma, was ist ein Schneemann? Das war nur eine der Fragen auf zahllosen Plakaten. Vivien Loy berichtet aus dem Westen der Republik.
»20.000 Menschen waren erwartet worden. Am Ende wurden es fast doppelt so viele.«
»Ja, mega!«
»Das ist total toll. Also auch die Band, die da vorne spielt, das macht so gute Laune.«
»Ja, super. Es ist aber auch total notwendig, glaube ich, einfach hier zu sein.«
»Ich finde es erstmal toll, dass die Bewegung so entstanden ist, so groß ist, sich hält.«
Aus der ganzen Bundesrepublik und mehr als einem Dutzend anderen Ländern waren die Schüler und Studenten nach Aachen gereist, um ein Zeichen zu setzen, wie der 19-jährige Vincenzo aus Neapel.
»We are here representing Fridays for Future Italia.« And we arrived this morning.
Adam Mirbach ist aus Berlin angereist. Dort sind schon Sommerferien, sagt die 17-Jährige. Aber das Klima, das sei wichtiger als Ferien.
Wir müssen es tun, wenn wir eine lebenswerte Zukunft haben wollen. Die Wissenschaft sagt, wenn man es jetzt angeht, können wir die Kurve noch kriegen. Und deshalb ist es eben wichtig, jetzt anzufangen und es nicht vor sich herzuschieben.
Es waren auch noch jüngere Teilnehmer unterwegs. Der 12-jährige Linus aus Mainz zum Beispiel. Er ist mit seiner Mutter und zwei älteren Brüdern angereist und ist auch in seiner Heimatstadt schon häufig bei den Freitagsdemos gewesen.
Weil es mir einfach wichtig ist, dass die Politik endlich aufwacht und etwas gegen den Klimawandel tut und endlich aufhört mit den lächerlichen Sachen, die sie sagen. 2038 Kohleausstieg oder 36 ist einfach nur ein Witz.
Mutter Andrea Lohmann ist stolz auf ihren Sohn.
Also wir haben früher gegen die Atomkraftwerke demonstriert und ich finde, deren Anliegen ist mindestens genauso legitim und es ist ja auch unser Anliegen, ja, weil ein paar Jahre leben wir auch noch.
Viele Eltern und auch Großeltern haben hier in Aachen ihre Jüngsten begleitet. Zum Teil mit eigenen Plakaten à la Opa for Future. Plötzlich werde am Küchentisch über Fleischkonsum diskutiert oder ob die nächste Flugreise wirklich nötig ist.
Aber wir finden es voll peinlich, dass ältere konservative Menschen sagen, die schwänzen Freitagsschule, was soll die Scheiße?
Und auch von der Band Culture Candela, die zu Beginn der Kundgebung für Stimmung sorgte, gab es Lob.
Das ist ein Movement, was bitte nicht aufhören soll. Vielen Dank, dass ihr das macht.
Aufhören, daran denken die Fridays for Future Schüler noch lange nicht. Ihre Forderungen, ein Braunkohleausstieg weit vor 2038 und die Abschaltung vieler Kraftwerke schon ganz schnell, die sind noch lange nicht erfüllt. Und deshalb werden sie weiter auf die Straße gehen.
Was ich gehört habe von der Wissenschaft, was ich gelesen habe, es ist machbar. Man muss sich eben sehr, sehr viel Mühe geben und sich reinhängen.
Also ich hoffe, dass wir eine sehr zähe Generation sind, weil es sie einfach braucht. Die Generationen vor uns haben das nicht geschafft, es hat sich nie durchgesetzt. Wir sind ja schon eigentlich viel zu spät dran, es hätte ja schon viel früher was gemacht werden müssen. Man weiß ja schon seit Ewigkeiten, dass es menschengemachten Klimawandel gibt. Und alles, was ich mir wünsche, ist, dass wir sehr zäh sind, dass wir durchhalten. Und ich halte auf jeden Fall durch.
Fridays for Future Bewegung in Aachen, Vivien Loy berichtete darüber. Es ist 23.33 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung, das war der Tag. Wir machen weiter mit den Kurzberichten. Der für den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke tatverdächtige Stefan E. hat noch 2019 an einem Treffen von Mitgliedern neonazistischer Organisationen teilgenommen. Niklaus Steiner.
Am 23. März dieses Jahres hatte Stefan E. an einer konspirativen Veranstaltung im sächsischen Mücker teilgenommen. Das belegen Fotos, die das ARD-Magazin Monitor zusammen mit einem Sachverständigen ausgewertet hat. Auf den Bildern ist Stefan E. gemeinsam mit Mitgliedern der Neonazi-Organisation Combat 18 und der Vereinigung Brigade 8 abgelichtet. Combat 18 wurde als bewaffneter Arm des Neonazi-Netzwerks Blood and Honor gebildet, das wiederum als zentrale Unterstützergruppe der Terrorvereinigung NSU gilt. Die von Monitor ausgewerteten Fotos zeigen außer Stefan E. unter anderem auch Stanley R., der als eine zentrale Figur des deutschen Combat 18 gilt. Offenbar alte Bekannte. Schon im Jahr 2002 hatten beide an einer NPD-Wahlkampfveranstaltung teilgenommen. Der Verfassungsschutz ging bislang davon aus, dass Stefan E. in den vergangenen 10 Jahren nicht mehr so deutlich als Rechtsextremist in Erscheinung getreten sei.
Aus Furcht vor einem zunehmenden Einfluss Russlands ist es in Georgien zu Ausschreitungen gekommen. Nun verlagert sich die angespannte Lage auch auf die diplomatische Ebene. Marta Wilczynski.
Nach den gewaltsamen Protesten in der vergangenen Nacht vor dem Parlament in der georgischen Hauptstadt Tiflis hat sich der Ton zwischen Russland und Georgien erneut verschärft. Auf Facebook bezeichnete die georgische Präsidentin Salome Zurabishvili Russland als Feind, der sich in die inneren Angelegenheiten des Landes einmische. Die russische Seite hingegen sprach von einer Provokation, die von den Anhängern des georgischen Ex-Präsidenten Saakaschwili ausginge. Auslöser der gestrigen Proteste mit mehreren tausend Teilnehmern war eine Rede des russischen Duma-Abgeordneten Sergei Gavrilov, der an einer Parlamentariertagung in Tiflis teilnahm. Im Parlamentssaal hatte er sich auf den Stuhl gesetzt, auf dem ansonsten der Parlamentspräsident sitzt. Daraufhin haben georgische Oppositionspolitiker das Podium gestürmt und die Bürgerinnen und Bürger zum Protest vor dem Parlamentsgebäude aufgerufen. Der Abgeordnete Gavrilov selbst sagte heute nach seiner Rückkehr nach Moskau, dass die Platzauswahl auf Vorschlag der georgischen Seite erfolgt sei. Und auch der georgische Premier Mamuka Bakhtadze gab zu, dass hier ein Fehler begangen worden sei. Den Protest der Bürger bezeichnete er als gerecht, kritisierte aber, dass die Opposition ihn für ihre Zwecke missbrauche.
Die Proteste in Hongkong reißen nicht ab. Markus Pfalzgraf.
Sie wollen eine Entschuldigung der Polizei. Die Demonstrierenden in der Hongkonger Innenstadt haben sich diesmal das Polizeihauptquartier ausgesucht, um gegen die Gewalt zu protestieren, die es bei den größten Demonstrationen seit Jahrzehnten in Hongkong gegeben hatte. Sie verlangten ein direktes Gespräch mit dem Polizeichef. Unter ihnen auch Joshua Wong, einer der früheren Anführer der sogenannten Regenschirmproteste, der Anfang der Woche aus dem Gefängnis entlassen wurde. Außerdem blockierten Aktivisten wieder Straßen und Regierungsgebäude. Gruppen Studierender hatten die Regierungschefin ultimativ aufgefordert, zurückzutreten und das geplante Auslieferungsgesetz nicht nur zu verschieben, sondern ganz zu streichen. Es hatte Befürchtungen ausgelöst, kritische Oppositionelle könnten nach Festlandchina gebracht werden, wo ihnen intransparente Verfahren drohen könnten. Regierungschefin Lam hatte sich in dieser Woche entschuldigt, die aufgeheizte Stimmung in Hongkong bedauert und das Gesetz auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.
Längere Zeit waren die Beziehungen zwischen Nordkorea und China wegen des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms merklich abgekühlt. Seit dem vergangenen Jahr gibt es wieder eine Annäherung. Das unterstreicht auch gerade ein bilateraler Gipfel in Pjöngjang. Katrin Erdmann.
Beide Länder haben ihre Verbundenheit unterstrichen und für die Zukunft eine engere Zusammenarbeit vereinbart. Man befinde sich an einem neuen Ausgangspunkt der Geschichte, berichtete der staatliche chinesische Sender CCTV. Die Freundschaft zwischen China und der Demokratischen Volksrepublik Korea sei eine strategische Entscheidung, für die sich beide Seiten entschieden hätten. Und sie werde auch nicht durch Veränderungen der internationalen Situation ins Schwanken geraten, so Chinas Präsident Xi Jinping in Pjöngjang. Das ist mit Blick auf die stockenden Atomverhandlungen zwischen Nordkorea und den USA ein wichtiges Signal an seinen Gastgeber Kim. Gleichzeitig sagte Xi, die Situation auf der koreanischen Halbinsel betrifft den Frieden und die Stabilität in der ganzen Region. Deshalb erwartet die internationale Gemeinschaft von beiden Seiten die Wiederaufnahme produktiver Gespräche. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sieht die USA am Zug. Er habe bereits mehrere positive Schritte gemacht, wolle aber geduldig bleiben. Der zweitägige Besuch Xis liegt nur eine Woche vor dem G20-Gipfel in Japan. Dort wird Xi mit US-Präsident Trump zusammentreffen. Erwartet wird, dass er dann eine Nachricht von Kim an Trump im Gepäck hat.
Im Prozess um die Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen im spanischen Pamplona hat das oberste Gericht ein früheres Urteil deutlich verschärft. Oliver Neuroth.
Die fünf Männer hatten 2016 beim berühmten Stiertreiben in Pamplona eine 18-Jährige vergewaltigt und ließen sie anschließend halbnackt in einem dunklen Hausflur liegen. Sie filmten die Tat und verschickten die Aufnahmen per Messenger an Freunde. Das Landgericht der spanischen Region Navarra verurteilte die damals 25- und 26-Jährigen lediglich wegen sexuellen Missbrauchs zu je 9 Jahren Haft. Das löste eine Welle der Empörung aus. Tausende Menschen gingen in ganz Spanien auf die Straße wegen des ihrer Meinung nach zu milden Urteils, vor allem Frauen. Sie riefen Sätze wie, wenn man uns nicht tötet, glaubt man uns nicht. Das oberste Gericht Spaniens entschied nun, es handelte sich nicht nur um sexuellen Missbrauch, sondern um eine Vergewaltigung, weil die Täter mit Gewalt auf ihr Opfer eingewirkt hätten. Daher wird die Haftstrafe auf 15 Jahre erhöht. Die Richter in Madrid glaubten den Tätern nicht, wonach die Frau freiwillig mitgemacht habe. Sie sprechen von einem einschüchternden Szenario, das Opfer habe niemals Sex mit den Männern haben wollen. Das Gericht entschied weiter, dass die Täter an die Frau 100.000 Euro zahlen müssen. Einer der Männer wurde zu 2 weiteren Jahren Haft verurteilt, weil er außerdem das Handy des Opfers gestohlen hatte.
Der Ärztepräsident in Deutschland meint, es gebe zu viele unnötige Arztbesuche und erwartet mit einem umstrittenen Vorschlag auf Vera Wolfskämpf.
Zentrale Anlaufstellen sollen Patienten entweder zu einer Arztpraxis oder in die Notaufnahme einer Klinik vermitteln. Erst einmal schildern sie ihre Beschwerden. Das kann telefonisch über die 112 oder 116 117 passieren oder vor Ort an einem gemeinsamen Tresen im Krankenhaus. Medizinisches Personal würde dann einschätzen, wo ein Patient am besten behandelt wird. Wenn es nicht so dringend ist, könnte gleich ein Termin bei einem Arzt vermittelt werden. Das Ziel für Rudolf Henke, Vorsitzender des Marburger Bunds, Patienten, die schwer krank oder verletzt sind, ohne Verzögerung und lange Schlangen zu behandeln und dafür die Versorgung zu ordnen. Das wollen nicht nur die ärztlichen Berufsverbände, auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU ist dafür. Er hat Ende vergangenen Jahres Eckpunkte vorgelegt, um die Notfallversorgung zu reformieren. Auch die sehen zentrale Stellen vor, um Patienten telefonisch oder vor Ort die passende Behandlung zu vermitteln. Das geht laut Andreas Gassen, Vorstandschef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, in die richtige Richtung. Es brauche neben ambulant und stationär jedoch keinen dritten Sektor Notfallversorgung. Nur die Frage der Finanzierung neuer Anlaufstellen muss extra geregelt werden.
Wir kommen zur Börse. Wie sah es auf dem Frankfurter Parkett aus? Ulla Herrmann.
Die politischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran verunsicherten an den Finanzmärkten. Zum Schluss drehte der Frankfurter Aktienmarkt ins Minus. Der DAX verlor 15 Punkte auf 12.339. Alles in allem aber war es eine gute Börsenwoche. Mit dem DAX ging es um knapp 2% bergauf. Die Aussicht auf noch mehr billiges Geld der Notenbanken schob die Kurse an. Allerdings ist die Gefahr eines möglichen Krieges noch nicht gebannt. Deswegen stieg Gold in der Gunst der Anleger. Die Unze kostete zeitweise über 1.400 US-Dollar. Gold gilt als vermeintlich sicherer Hafen in unsicheren Zeiten. Auch die Digitalwährung Bitcoin setzte ihren jüngsten Höhenflug fort, notierte auf dem höchsten Stand seit über einem Jahr mit über 9.000 US-Dollar. Am Aktienmarkt zählten Aktien der Lufthansa mit zu den Verlierern. Der harte Preiskampf macht dem Unternehmen zu schaffen. Die deutsche Fluggesellschaft hatte die Gewinnziele für dieses Jahr schon gekappt. Auch im Frachtgeschäft läuft es schlechter als gedacht. Doch nun gibt es auch noch Ärger mit den Flugbegleitern. Die Splittergewerkschaft UFO drohte mitten in der Urlaubssaison mit Streiks. Lufthansa-Papiere gaben am Ende fast 1% nach. Gegen den Trend verteuerten sich hingegen Aktien der Deutschen Bank. Die Deutsche Bank könnte erneut bei dem Stresstest in den USA durchfallen, spekulierten Investoren. Das Frankfurter Institut müsste in diesem Fall mit erheblichen Auflagen rechnen. Bestimmte Geschäftsbereiche könnten eingeschränkt werden. Doch vorerst hieß es an der Börse noch Ruhe bewahren. Aktien der Deutschen Bank gewannen über 0,5%.
Die Internationale Arbeitsorganisation feiert Geburtstag. 100 Jahre besteht die ILO. Nun wurde in Genf eine Grundsatzkonvention verabschiedet. Karl-Dietrich Meurer.
Als 2017 die MeToo-Bewegung losbrach, die Proteste gegen sexuelle Belästigung, da arbeitete man bei der Internationalen Arbeitsorganisation ILO längst am Thema Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz. Nun sind eine Konvention und Empfehlungen zur Umsetzung verabschiedet. Guy Ryder, der Generalsekretär der ILO, sagte in Genf: Diese Konvention legt den Grundsatz fest, dass jeder das Recht hat auf ein Arbeitsumfeld, auf einen Arbeitsplatz, auf ein Arbeitsleben, vollständig ohne Gewalt und Belästigung. Das Übereinkommen definiert genau, was unter Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz zu verstehen ist. Es verbietet diese und schreibt sowohl Vorschriften vor, die so etwas verhindern sollen, als auch Unterstützung für die Opfer. Staaten, die Konvention annehmen, sind also verpflichtet, Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer zu ergreifen. ILO-Generalsekretär Guy Ryder sagte, es sei höchste Zeit gewesen für diesen Schritt. Die Konvention werde in aller Welt für viele Menschen am Arbeitsplatz einen großen Unterschied machen. Der Text hat explizit geschlechtsspezifische Gewalt im Blick. Gestritten hatten die 187 Mitgliedsländer der ILO, ob der Schutz von LGBTI-Personen besonders erwähnt werden soll, also schwulen, Lesben, Bi-, Trans- oder intersexuellen Menschen. Wie es hieß, hatten sich vor allem einige afrikanische Staaten dagegen gesträubt. Schließlich einigte man sich auf den allgemeinen Ausdruck gefährdete Gruppen. Guy Ryder machte jedoch klar: Der Geist der Konvention und der Empfehlung ist, dass jeder, wirklich jeder, unter den Schutz dieser Konvention fällt. Bei der ILO entscheiden neben Regierungsvertretern gleichberechtigt auch Gewerkschafter und Arbeitgebervertreter. Roberto Suarez Santos, der Generalsekretär der Internationalen Arbeitgebervereinigung, zeigte sich generell zufrieden, dass man sich auf die Konvention verständigen konnte. Doch sei man enttäuscht, dass die ILO-Mitglieder sich nicht auf eine konkretere Formulierung einigen konnten.
There is one point on which we are not very satisfied.
Es gibt einen Punkt, an dem wir nicht sehr zufrieden sind, und zwar die Tatsache, dass es uns nicht gelungen ist, uns auf die Liste der gefährdeten Gruppen zu einigen. Und wir, die Arbeitgeber, waren die Einzigen, die sich vehement eingesetzt haben, dass wir diese Liste der gefährdeten Gruppen brauchen, darunter auch die LGBTI-Gruppe. Wir sind darüber enttäuscht.
We are disappointed for that.
Bei den Gewerkschaften sieht man die Einigung auf die Konvention positiver. Caroline Vollmann vom Deutschen Gewerkschaftsbund sagt:
Auf jeden Fall. Also ich denke, dass der große Erfolg dieser Konferenz, es zeigt auch, dass die ILO weiterhin wichtig ist und in der Lage ist, Standards zu setzen. Da ist in allen Regionen der Welt noch viel zu tun und ich denke, wir können das auf jeden Fall auch auf deutscher Ebene nutzen.
Bei dem nun verabschiedeten Abkommen handelt es sich um die 190. Konvention der ILO. Es ist die erste neue Vereinbarung seit 2011. Zum Abschluss ihrer Konferenz zum 100-jährigen Jubiläum will die ILO heute noch eine Jahrhunderterklärung verabschieden. Darin sollen Ziele festgeschrieben werden für menschenwürdige Arbeit im Zeitalter der Digitalisierung.
Karl-Dietrich Meurer berichtete. In Dortmund läuft gerade der evangelische Kirchentag. Es ist die 37. Auflage. Bis zum Sonntag werden insgesamt fast 120.000 Teilnehmer aus rund 70 Ländern erwartet. Zahlreiche Prominente haben sich angekündigt und treten auf. Für uns ist Rainer Brandes vor Ort und berichtet über den Tag in Dortmund, unter anderem über den Auftritt von Kevin Kühnert.
Unter der Decke hängt noch der alte Stahlkran. In einer ehemaligen Fabrikhalle, wo früher ein Schmelzofen stand, hat der Kirchentag zum Kamingespräch geladen. Stargast ist Kevin Kühnert, der Juso-Vorsitzende. Er soll hier mit Ellen Überscher von der grünennahen Heinrich-Böll-Stiftung über Visionen für die Zukunft diskutieren. Die Theologin ist in Ost-Berlin geboren und deshalb hält sie, wie sie sagt, aus biografischen Gründen wenig von linken Träumen von Vergesellschaftung oder gar Enteignungen. Das ist natürlich eine Spitze gegen den Juso-Chef. Der hatte ja für erheblichen Wirbel gesorgt mit seinen Visionen von vergesellschafteten Wohnungskonzernen. Kevin Kühnert aber lehnt sich entspannt zurück und sagt:
Ich weiß ganz genau, wenn man die Leute, die in Berlin bei Deutsche Wohnen oder Vonovia einen Mietvertrag haben, wenn man die fragen würde, wohnt ihr eigentlich lieber bei solchen großen Wohnkonzernen oder würdet ihr lieber bei einer staatlichen Wohnungsbaugesellschaft oder einer Genossenschaft wohnen, dann bin ich sehr entspannt, was das Ergebnis dieser Umfrage angeht, weil die nämlich sehen, wie diese Genossenschaften und öffentlichen Wohnungsbauunternehmen dieses Grundbedürfnis viel besser in Berlin organisiert bekommen.
Viel mehr Kontroverse kommt bei dem Kamingespräch allerdings nicht zustande. Soll es wohl auch gar nicht. Es geht ja darum, gemeinsam Ideen zu entwickeln, wie die gerechte Gesellschaft von morgen aussehen könnte. Die 52-jährige Theologin und der knapp 30-jährige Juso-Chef sind sich einig, die junge Generation hat dafür genügend Ideen. Die Gesellschaft aber lasse sie nicht mitreden. Ellen Überscher:
Ich persönlich gehöre zu den Leuten, die nie verstanden haben, warum man sich mit 14 seine Religion aussuchen darf. Das ist ja ein ziemlicher Einschnitt, ja, für das ganze Leben oder eine Entscheidung fürs Leben, aber nicht die Partei oder die Wahlentscheidung.
Dürften auch schon 14-Jährige wählen, dann wären die einst großen Volksparteien vielleicht auch nicht so überrascht gewesen von der Fridays for Future-Bewegung. Das muss der Juso-Chef unumwunden zugeben.
Ich muss jetzt die Jusos und die SPD nicht grün waschen an dieser Stelle. Wir haben es auch ganz schön verpennt und da nehme ich die Jusos ausdrücklich mit ein.
Dabei ist das Engagement für den Klimaschutz ein gutes Beispiel dafür, wie 30 Jahre nach dem Mauerfall zumindest in der jungen Generation Ost und West zusammenwachsen. Junge Leute gehen in Leipzig genauso auf die Straße wie in Aachen. Trotzdem, die Teilung ist noch nicht überwunden. Ein paar Kilometer weiter sitzt Kühnerts Parteifreundin Franziska Giffey auf einer anderen Kirchentagsbühne und sagt:
Und wenn wir uns angucken, es gibt die Einkommensunterschiede, es gibt aber auch die Vermögensunterschiede. Wir haben eine Armutsquote im Osten, die bei 20% liegt, im Westen ist sie halb so groß, bei 10%. Natürlich ist keine Armutsquote respektabel und akzeptabel. Und dafür ist es nötig, dass wir eben auch ganz klar benennen, 17% Ostdeutsche, ja. Aber wenn man sich zum Beispiel die Führungspositionen in Behörden, in Politik, in Gerichten und so weiter anguckt, in den Chefetagen der deutschen DAX-Unternehmen sind 2% Ostdeutsche.
Für diese ungleiche Verteilung von Einkommen, Vermögen und Einfluss gäbe es 30 Jahre nach der Wende keine Rechtfertigung mehr.
Rainer Brandes berichtete. Per sozialer Netzwerke, genauer gesagt per Twitter, hatte das Jüdische Museum Berlin einen Artikel empfohlen, der sich mit der israelkritischen BDS-Bewegung auseinandersetzt. Der Zentralrat der Juden intervenierte daraufhin, der Direktor Peter Schäfer musste gehen. Jetzt sucht der Stiftungsrat des Museums eine Perspektive für die Zukunft. Christiane Habermals.
Erst einmal soll das Museum ein Jahr lang kommissarisch geleitet werden, bis eine Findungskommission einen Nachfolger für das angeschlagene Museum gefunden hat. Am liebsten eine Frau und auf jeden Fall eine Jüdin. Und Kulturstaatsministerin Monika Grütters und Gründungsdirektor Michael Blumenthal hätten gegenüber dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, klargestellt, dass das Museum als Kultureinrichtung unabhängig von jedem politischen Einfluss sein müsse. Eine Ansage, die freilich erst kam, als das Kind schon in den Brunnen gefallen war. Denn das Jüdische Museum droht, von der Politik zerrieben zu werden. Und die Kritik an Grütters wird lauter, sie habe sich nach Beschwerden der israelischen Regierung über angeblich zu israelkritische Ausstellungen und Programmbeiträge nicht ausreichend hinter Direktor Peter Schäfer gestellt. Zurücktreten musste er schließlich wegen eines Tweets, in dem das Museum einen kritischen Diskussionsbeitrag zum BDS-Beschluss des Bundestages verlinkt hatte.
Das ist meines Erachtens ein gravierender Versuch, Meinungsfreiheit zu blockieren und zu beschneiden. Und darüber hinaus ist dieser Fall auch ein Fall, wo man sich fragen muss, wer hat die Deutungshoheit, wenn es um die Präsentation des Judentums geht. Also ist Israel hier stellvertretend für das Judentum immer da oder ist die Meinung der israelischen Regierung oder der Israelis nur eine Meinung unter vielen?
Erklärte der israelische Historiker Moishe Zimmermann. Gemeinsam mit dem früheren israelischen Botschafter in Deutschland, Shimon Stein, hatte er gestern im Tagesspiegel unter dem Titel »Wer bestimmt, was jüdisch ist?« einen Artikel veröffentlicht, in dem beklagt wurde, die deutsche Politik und Gesellschaft lasse sich, geprägt durch die deutsche Schuld am Holocaust, von der israelischen Politik Denkverbote auferlegen.
Man hat ja hier nicht nur den Ministerpräsidenten Netanyahu, der direkt mit Frau Merkel korrespondiert. Es gibt ein Ministerium für strategische Angelegenheiten, gibt ja wahrscheinlich das Außenministerium und die alle bemühen sich heute viel aggressiver als früher darum, dass so eine Bewegung wie die BDS-Bewegung, die Boykottbewegung gegen Israel, eigentlich im Keime erstickt wird, mindestens nicht an die Öffentlichkeit herankommt, in Amerika, in England, aber auch nicht in Deutschland.
Der Bundestag hatte vor kurzem die von Palästinensern gegründete Boykottbewegung BDS in einem Beschluss pauschal als antisemitisch verurteilt. Projekten und Veranstaltungen, die den BDS unterstützen, soll jegliche Förderung entzogen werden. Das Museum hatte auf einen Artikel verwiesen, in dem sich 240 israelische Wissenschaftler, darunter renommierte Holocaust-Forscher, gegen den Bundestagsbeschluss positioniert hatten. Eine pauschale Stigmatisierung sei problematisch, heißt es in dem Text. Eine Unterstützung des BDS sei von der Meinungsfreiheit gedeckt. Auch die israelische Schriftstellerin Lissi Doron mahnte, es sei an der Zeit, dass Deutschland gegenüber Israel zu einem neuen Diskurs finde. Der Holocaust dürfe nicht vergessen werden, aber der Blick allein auf die Vergangenheit reiche nicht mehr aus, um die Krise der Demokratie und der liberalen Werte, die vielfältigen Angriffe auf die Meinungsfreiheit in Israel und in vielen anderen Ländern abzuwehren.
Aus Berlin, Christiane Habermals. Damit kommen wir zur Presseschau. Katrin Baumhöfer ist bei mir im Studio.
US-Präsident Trump hat einen geplanten Militärschlag gegen den Iran nach eigener Darstellung kurzfristig gestoppt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert: Trumps Entscheidung, die Operation abzublasen und das auch noch auf Twitter auszuschlachten, bedeutet zweierlei. Zum einen wird sein Handeln immer noch von der Überzeugung getrieben, dass seine Wähler militärische Zurückhaltung honorieren. Zum anderen hat es die iranische Führung jetzt sozusagen amtlich, dass sie in diesem ungleichen Ringen sogar eine direkte militärische Eskalation riskieren kann. Die Neue Osnabrücker Zeitung warnt, auch wenn beide Seiten betonen, man lege es nicht darauf an, so droht die Lage außer Kontrolle zu geraten. Die USA haben mit dem Ausstieg aus dem Atomabkommen eine Lage heraufbeschworen, die die gesamte Region in Flammen setzen könnte. Ohne Zugeständnisse seitens Washingtons und Teherans ist der Frieden nicht zu bewahren. Die Frankfurter Rundschau schreibt mit Blick auf Trumps Tweet: Die schauderhafte Äußerung erzeugt noch ein wenig mehr Unwohlsein, wenn man einen Blick auf das wirft, was parallel in Europa geschieht. Statt Wochen nach den Parlamentswahlen auf eine Lösung für die Besetzung der Spitzenämter zuzusteuern, blockieren sich die Interessen des Kontinents bis zum vollkommenen Stillstand. In Brüssel spielen die großen Parteifamilien gegeneinander, die Staatschefs gegen das Parlament, der Osten gegen den Süden, gegen den Norden, groß gegen klein, Frauen gegen Männer. Die höchsten Repräsentanten des Kontinents zu finden, das ist der Gipfel der Zumutung aller Proporzfragen geworden, die Unerträglichwerdung politischer Verhandlungen. Die Märkische Oder-Zeitung kritisiert, auch wenn die Erwartungen ohnehin nicht allzu hoch waren, könnte der Schaden beträchtlich sein, und das in mehrfacher Hinsicht. Manch Europafeind dürfte sich bestätigt sehen, Hängepartien, wohin man schaut. Sicher, die Auswahl des künftigen Kommissionspräsidenten ist schwierig und das Personalpaket ziemlich groß. Aber was für ein Signal des Aufbruchs wäre es gewesen, hätte Europa sich rasch und entschlossen auf die künftige Nummer 1 verständigen können. Das Spiel hat gerade erst begonnen, heißt es im Wiesbadener Kurier. Sicher scheint nur, dass die Namen der ersten Stunde, Weber, Timmermans, Westager, inzwischen verbrannt sind. Die Argumente gegen die drei Spitzenkandidaten findet die Rheinzeitung aus Koblenz, Zitat, an den Haaren herbeigezogen. Eine derartige öffentliche Brüskierung hat keine der drei Persönlichkeiten verdient. Denn im Hintergrund geht es um Machtpolitik. Und um die Frage, welche Person oder welcher Staat an der Spitze dieser oder jener EU-Institution besser kontrollieren kann. Webers Hauptproblem beispielsweise besteht darin, dass er ein Deutscher ist. Mit solchen Ressentiments aber lässt sich Europa nicht aufbauen. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe ergänzen. Andererseits aber zeigt diese Entwicklung auch sehr deutlich die Rolle des Europäischen Parlaments auf, das machtpolitisch kaum etwas zu sagen hat und am Tropf der Hauptstädte hängt. Es bleibt die schwächste der Institutionen.
Katrin Baumhöfer mit den Pressestimmen von morgen. Vielen Dank dafür. Das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. Morgen früh ab kurz nach 6 geht's an dieser Stelle weiter mit den Informationen am Morgen. Unter anderem Thema die anstehende Oberbürgermeisterwahl in Istanbul mit Can Dündar als Gesprächspartner gegen 7:50. Der Konflikt zwischen den Iran und den USA ist ebenfalls Thema. Omid Nuripur von den Grünen wird Rede und Antwort stehen. Am Mikrofon dieser Sendung war Daniel Heinrich. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Nacht und ins Wochenende.